SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Silke Arning. Hallo und einen schönen Sonntagnachmittag. Wer straffrei tun kann, was er will, der regiert. Diese erstaunliche Erkenntnis hat einst der römische Geschichtsschreiber Sallust notiert und sie steht heute wie ein Leitmotiv über dem neuen Werk von Ilja Trojanow, das Buch der Macht. Dass man sich beim Lesen stellenweise wie in einer sehr lebendigen Realsatire vorkommt, darüber sprechen wir gleich selbst mit Ilja Trojanow. Starke Frauenstimmen melden sich zudem in dieser Sendung zu Wort. Musikerin Sophie Hunger schlägt in ihrem Debütroman Walzer für niemand einen poetischen Sound an, während Autorin Helene Hegemann ihre Protagonistin ins harte Kampfsportleben schickt. Kaum erschienen und schon für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Christian Kracht ist mit seinem neuen Roman aufgeschlagen, was naturgemäß ein kleines Erdbeben nach sich zieht. Die rätselhafte Science-Fiction-Fantasy-Geschichte Air hat unseren Kritiker total begeistert. Besser als Netflix gucken, meint er. Warum? Das hören wir gleich. Eigenwillig, originell und sehr selbstbewusst ist die Musik der kanadischen Jazzsängerin Dominique Fille-Aimé. Ein echtes Erlebnis. Hier ist sie mit To Walk Away. Es gibt aktuell wohl kaum einen Autor, der ein so großes Echo erzeugt. Christian Kracht. Er ist der Popliterat, der umstrittene Star, der rätselhafte, undurchsichtige Schriftsteller. Sein neuer Roman Air hat die Literaturszene aufgescheucht und nach der Lektüre offensichtlich eine Menge Kreativität freigesetzt. Der größte Roman seit Erfindung von Bofrost war da zu lesen oder Humanismus Karaoke auf Eis. Unser Literaturkritiker Carsten Otte hat sich mit Krachts Geschichte in eine andere Dimension katapultiert und ist von dem Abflug immer noch berauscht.
Mit dem ersten Satz beginnt auch schon das virtuose Spiel des Romans.
Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich.
Rätselhaft und provokativ wirkt die Formulierung, denn die Grausamkeiten, die in Christian Krachts neuem Prosawerk eher beschrieben werden, geben durchaus Anlass, sich Sorgen zu machen. Aber welches Leben ist überhaupt gemeint und warum könnte die Wahrnehmung trügen? Über die vertraute und doch fremde Welt, die im ersten Erzählstrang geschildert wird, urteilt der allwissende Erzähler folgendermaßen.
Es war eine Zeit, in der viele Dinge schnell erworben und wieder vergessen wurden.
Das Verschwinden bzw. Bewahren der Erinnerungen wird noch eine wichtige Rolle spielen in dem Buch, das zunächst das Porträt einer klassischen Christian-Kracht-Figur liefert, die in passenden Adjektivorgien schwelgt. Der feinsinnige, leicht verschrobene und stets an sich zweifelnde Schweizer Inneneinrichter Paul lebt zurückgezogen auf dem schottischen Orkney-Archipel, hat aber genug zu tun, um seinen distinguierten Lifestyle am Nordrand der europäischen Zivilisation zu finanzieren.
Der erste Auftrag war ein sehr streng minimalistisches, gläsernes Cottage auf den Shetland-Inseln gewesen, das er einrichten sollte. Er ließ alles steingrau streichen.
Pauls Vorliebe für monochrome Gestaltungsideen erregt die Aufmerksamkeit eines anderen Schöngeists namens Cohen, der nicht nur eine ambitionierte Designzeitschrift herausbringt, sondern auch seltsame Aufträge zu vergeben hat. Paul möge doch bitte ein riesiges Rechenzentrum in Norwegen, in dem die digitalen Erinnerungen der Menschheit gespeichert sind, farblich umgestalten.
Und Cohen sagte nun, Paul solle alles weiß malen, die ganze Halle, die Rechner, die Wände, die Decke, den Fußboden. Vermutungen, Vorstellungen und Erinnerungen würden sich in so großen Mengen im Green Mountain Datenzentrum ballen. dass ein weiß gestrichener Raum für Aufgeräumtheit sorgen würde. Und dafür bräuchte man nicht irgendein Weiß, sondern das perfekte, das einmalige Weiß.
Paul fragt sich zwar, ob er Coens Marionette sei, doch er fliegt selbstverständlich nach Norwegen, um sich die Computerhalle anzuschauen. Während der neugierige Dekorateur durch die Anlage wandelt und sich von der Gigantomie des Projekts berauschen lässt, ereignet sich im Weltall eine außergewöhnliche Sonneneruption. Mit der Folge, dass ein schockwellenartiger Magnetsturm mit Lichtgeschwindigkeit, wie es im Roman heißt, Richtung Erde rast. Der große Energiewirbel markiert den entscheidenden Wendepunkt des Romans, der sich nun vom Genre her, aber auch im Tonfall ändert. Denn Paul hat sich titelgerecht in Luft aufgelöst.
Fast 80 Menschen suchten mehrere Stunden alles in der Halle nach ihm ab, aber er war nicht mehr da.
Ganz verschwunden ist Paul trotzdem nicht. Er lebt nur mehr in einer anderen Dimension. Romantechnisch könnte man sagen, in der zweiten Erzählebene weiter, nämlich in einer blutigen Fantasy-Welt, die an die berühmte Streaming-Serie Game of Thrones erinnert. Es gibt verschiedene Reiche, geheimnisvolle Eismenschen und eine Gemeinschaft, die in einer Steinstadt lebt.
Wer allein schlafen wollte, galt als eigennütziger Sonderling und wurde sanft, aber mit Nachdruck davon überzeugt, dass die Kraft der Steinstadt einzig in der Gemeinschaft lag.
Christian Kracht entwickelt erstaunlich stimmungsvolle Szenen im Reich der sozialistischen Steinmenschen und so stellt sich bei zunehmender Lektüre die Frage, worauf die Geschichte hinauslaufen mag, wie die Erzählwelten in der wahrlich luftigen Romankonstruktion verbunden sind. Handelt es sich um eine temporäre Zeitreise, um endlos verschlungene Träume oder um eine Abenteuergeschichte im digitalen Gedächtnis der Figuren, die gewissermaßen auf den Spuren ihrer kulturellen Erinnerung sind? Kracht, der mit einer Fülle von Details und kuriosen Einfällen beeindruckt, gibt keine abschließende Antwort. Allein die Kraft der literarischen Fiktion stellt eine Verbindung der Welten her, die sich in ihrer Gegensätzlichkeit erstaunlich ähnlich sind. So kann man viele Passagen, wenn man es denn will, ideologiekritisch gegenüber der Neigung des Menschen lesen, sich seiner Umgebung allzu schnell anzupassen. Der Schriftsteller beweist zumindest Humor, wenn er im altertümlichen Fantasy-Kosmos eine Pistole aus einem 3D-Drucker zum Einsatz bringt oder wenn Paul in der schönen Steinstadt ein, Zitat, ganz intensives Unbehagen bei dem Gedanken an Gemüse entwickelt.
Dinge, die aus der Erde wuchsen, schienen ihm mit einem Mal artifiziell. Blätter und Bäume, wieder die eigentliche Natur. Sich von etwas anderem als Seetang und Fisch zu ernähren und sich mit etwas anderem als Stein zu umgeben, erschien ihm als schlichtweg falsch.
Doch die Idylle ohne Grünzeug währt nicht lange. Wie bei brutalen Fantasy eben üblich, gibt es auch in Air am Ende ein grausames Gemetzel. Der Fürst von Tviod will die Steinstadt endlich erobern und greift die friedfertige Gemeinschaft an, die sich allerdings geschickt zu verteidigen weiß. Da könnte man Parallelen zu gegenwärtigen Konflikten und Krisen ziehen und sich eingedenk des Romanbeginns fragen, inwieweit das Grauen der unwirklichen Anderswelt uns daran erinnert, wie unsere realen Sorgen einzuordnen sind. Tatsächlich hat Kracht, nachdem er sich zuletzt am Genre der Autofiktion abgearbeitet hat, mit Air einen Roman geschrieben, der nicht nur innerhalb der Science-Fiction-Fantasy-Matrix überzeugt, sondern der genügend Bedeutungsebenen und Subtexte jenseits der Genre-Konvention bietet. Kracht spielt mit Versatzstücken und kulturellen Erinnerungen, bleibt seinem Stil aber dennoch treu, mit großer Geste, dabei möglichst lässig, ständig etwas Neues suchend, an die Grenze des Erzählbaren zu gelangen. Als wäre der Schriftsteller selbst einer wie Paul, der nach jeder Etappe weiterziehen muss. Das Ergebnis ist in diesem Fall verstörend gut. Warum Netflix schauen, wenn man Christian Krachts Air lesen kann?
Was für eine Ansage. Carsten Otte zeigt sich einfach nur begeistert von Christian Krachts neuem Roman Air, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Breathe.
Es klingt nach einem alten, orientalischen Märchen. Der Wesir von Istanbul ist in die Jahre gekommen. Angesichts der unausweichlichen Tatsache, dass selbst sein Leben endlich ist, beschließt er, die Zukunft entsprechend zu regeln. Er lässt seinen Nachfolger, seinen Neffen kommen, um ihn 15 Tage und Nächte lang in den Strategien der Macht zu unterweisen. Diese Geschichte, die 1897 als Großgedicht veröffentlicht wurde, gilt als unübersetzbar. Autor Ilya Trojanow hat sie nun für sein neues Buch der Macht nacherzählt und durch Stimmen aus der Weltliteratur kommentiert. Hallo, Herr Trojanow.
Hallo.
Herr Trojanow, erstmal grundsätzlich, das Thema Macht, das scheint Sie ja nicht loszulassen. Vor 10 Jahren ist Ihr Roman Macht und Widerstand erschienen, in dem Sie sich mit der kommunistischen Vergangenheit Bulgariens auseinandergesetzt haben. Jetzt also ganz neu das Buch der Macht. Was treibt Sie da um oder was treibt Sie an, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen?
Es ist die zentrale Frage in jeder Gesellschaft. Wer kann insoweit frei entscheiden, dass er über den Willen anderer hinweg entscheidet. Und wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten die Machtfrage ein wenig aus den Augen verloren. Der neoliberale Globalismus hat ja ein bisschen uns verkündet, vermittelt, es gehe irgendwie um Handel und um Netzwerke und um Vereinbarungen und um Rahmenstrukturen. Und in den letzten Jahren wird jetzt zunehmend klarer, am Ende des Tages gibt es nur eine entscheidende Frage, wer herrscht und wie herrscht er.
Und darum auch ein solches Buch, das sich jetzt wirklich nochmal ganz intensiv mit dem Wesen der Macht beschäftigt?
Genau, es ist ja nicht nur das Wesen der Macht, sondern es ist ein unverblümter Blick auf das Wesen der Macht. Und für mich war die große Überraschung, als ich dann in der Weltliteratur nach ähnlichen Büchern gesucht habe, dass es gar nicht so viele gibt. Denn die ganz berühmten Bücher, also Machiavelli ist natürlich das berühmteste Beispiel, aber viele der anderen Bücher, die wir kennen, sind eher Ideale. So sollte es sein in einem Staat. Ja. So sollte ein guter König herrschen. Auch in unseren Märchen und Legenden und Mythen ist es ja voller Wunschvorstellungen, wie ein guter Herrscher sein sollte. Eher selten ist dieser wirklich völlig ungeschönte, brutal ehrliche Blick auf die Realität des Herrschens.
Genau, darum geht es. Es ist quasi ein Gegenentwurf. Die Geschichte des Wesirs ist 1897 von dem bulgarischen Autor Stojan Michailowski unter dem Titel Buch für das bulgarische Volk veröffentlicht worden. Es ist, so schreiben Sie, einer dieser Klassiker, die alle kennen, aber kaum jemand gelesen hat. Wie haben Sie es denn eigentlich entdeckt?
Mein Onkel, der 10 Jahre als politischer Häftling im Gefängnis war, im kommunistischen Bulgarien, hat es mir, als ich Student in München war, geschenkt. Und dann hat er es mir auch noch vorgelesen. Und beim Vorlesen wirkt das nochmal anders, weil das Buch ist, das müssen wir unbedingt erwähnen, auch sehr satirisch und teilweise umwerfend komisch. Und ich glaube, einer der Gründe, wieso jetzt die allerersten Reaktionen es als ein sehr aktuelles Buch wahrnehmen, weil viele Menschen sofort an Trump denken, ist, dass die Absurdität der Macht direkt neben der Brutalität der Macht angesiedelt ist. Und dieses clowneske, lächerliche an Donald Trump ist jetzt keineswegs neu. Also es gab es ja, wir kennen ja Nero und unzählige andere Beispiele. Die zwei Sachen kommen in diesem Buch zusammen, auch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist.
Genau, da gibt es so ein wunderschönes Beispiel, um das mal zu illustrieren. Da sagt dann also der Wesir zu seinem Neffen: Denk daran, Ruhm reinigt die Flecken auf der Weste des Paschas besser als Waschbenzin. Das ist eben genau so ein Zitat, wo man denkt, ja, das passt in unsere aktuelle Landschaft rein. Das hat was von Realsatire.
Es hat sehr viel von Realsatire und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie baff ich war in den 2 Jahren der Arbeit an diesem Buch, dass ich manchmal gar nicht wusste, bin ich jetzt noch in diesem alten Manuskript oder bin ich bei den aktuellen Tagesnachrichten. Ich habe etwas übersetzt und kommentiert und dann hat Erdogan was getan. Dann habe ich irgendwas übersetzt und kommentiert und dann kam irgendeine Nachricht über Putin. Also es gibt eine Universalität, was die Mechanismen der Macht und die Instrumente der Herrschaft betrifft, die ganz und gar erstaunlich ist.
Das Besondere an Ihrem Buch der Macht ist, dass Sie die Ausführungen des Wesirs zu Macht und Machterhalt ja durch viele kluge Menschen kommentieren lassen. Durch Aristoteles, Simone Weil, Jonathan Swift, Voltaire, Friedrich Nietzsche oder Hannah Arendt zum Beispiel. Wie sind diese Bezüge zustande gekommen? Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie haben 2 Jahre daran gearbeitet. Haben Sie jetzt konkret in diesen Werken nachgeschaut oder wie ist das entstanden, dieses Beziehungsgeflecht?
Ich wollte das Globale auch unterstreichen. Deswegen bin ich zurückgekehrt zu Büchern, an die ich mich erinnern konnte. Vage, Arthashastra aus Indien, natürlich die großen frühen chinesischen Philosophen, iranische und japanische Texte. Und siehe da, dort fand ich teilweise adäquate Entsprechungen, die wirklich ganz und gar verblüffend waren. Und dann habe ich weitergesucht. Und ich finde das sehr faszinierend, dass in dem Buch teilweise ein chinesischer Philosoph des 2. Jahrhunderts direkt neben einem amerikanischen Soziologen des 20. Jahrhunderts steht. Und man sieht, es hat sich sehr wenig geändert. Das heißt, diese große Frage, wie können wir die Konzentration von Macht in einigen wenigen Händen, wie können wir das verhindern, ist tatsächlich eine Menschenaufgabe, Menschheitsaufgabe.
Das ist richtig. Also Sie wollen im Prinzip dann nochmal Impulse vermitteln mit diesem Buch. Es heißt ja auch im Untertitel, das Buch der Macht, wie man sie erringt und, in Klammern, nie wieder loslässt. Also da steckt ja auch drin dieses und wieder loslässt. Sind Sie da sozusagen bei Ihrer Textsuche auch auf Anregungen gekommen? Also wie man zum Beispiel Machtverführern oder Verführern überhaupt sich denen gegenüber widerständig zeigt oder versucht gar nicht mal, das so weit kommen zu lassen?
Ich glaube, das Faszinierende ist schon, dass wir feststellen, bei vielen der Zitate, aber auch bei dem Haupttext, dass die Macht in sich einen großen Widerspruch trägt, dass sie nämlich sich immer mehr ausweiten will. Sie tendiert zur Allmacht. Sie hat überhaupt keine Regularien, um sich selber in irgendeiner Weise auszubalancieren. Das ist aber gleichzeitig ihr Wunderpunkt. Und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sowohl in Russland als auch in den USA sehen, dass diese extreme Ekstase der Machterweiterung gleichzeitig ihre Schwächung ist, weil logischerweise sie dann sich so viel anmaßt, sie so übergreifend wird, dass ein gewisses kritisches Maß an Widerstand und an fehlender Bereitschaft, in diesem Macht- und Gewaltsystem weiter zu leben, provoziert wird. Und das ist für mich auch ein Grund, optimistisch zu sein, dass der Widerstand dann teilweise unverhofft und unvermittelt wieder ausbricht.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Ilja Trojanow. Sein neues Buch Der Macht ist aktuell erschienen, wie man sie erringt und in Klammern nie wieder loslässt, so lautet der Untertitel. Erschienen ist der Band in der anderen Bibliothek im Aufbau Verlag für 26 Euro. Soul mit Sängerin Erika Badu, die hier von ihren grünen Augen singt. Grün, weil sie so viel Gemüse gegessen hat. Diesen und viele andere Songs gröhlend ziehen zwei Freunde durch dick und dünn, ein festes Gespann seit Kindheitstagen. Ihre Geschichte erzählt der Debütroman von Musikerin Sophie Hunger. Eine Künstlerin, schlagfertig, klug, unbekümmert, die viele Instrumente beherrscht, die sich zwischen Indie-Rock, poetischem Pop und Jazz bewegt, die Filmmusik komponiert und ihre eigenen Songs schreibt. Diesen für sie sehr besonderen Sound hat sie mit in ihre Geschichte genommen. Walzer für niemand. Nina Wolf hat den Roman gelesen und sich dabei gleich mal Sophie Hungers Musik aufgelegt.
Die Geschichte handelt von einer Freundschaft zwischen einer Erzählerin, einem Mädchen und ihrem besten Freund, niemand. Das ist eine sehr symbiotische, fast zerstörerische Freundschaft. Sie wachsen an verschiedenen Orten auf, aber da, wo sie eigentlich leben, ist nicht ihre unmittelbare Umgebung, sondern die Musik.
Sophie Hunger ist eine der spannendsten Musikerinnen der Gegenwart. Ihr erster Roman trägt den Titel »Walzer für niemand«, wie ein gleichnamiges Lied von ihrem 2008 erschienenen Debütalbum »Monday's Ghost«. Im ständigen Wechsel zwischen Ländern, Sprachen, Menschen ist die Musik eine Konstante für die Erzählerin und niemand. Der schmale Roman ist eine Coming-of-Age-Erzählung und die Geschichte einer Freundschaft. Der Ausgangspunkt ist dort, wo alles beginnt, bei der Geburt. Die Erzählerin und niemand begleiten wir beim Heranwachsen bis, so viel sei verraten, zu einem Todesfall. Dazwischen eine musikalische Sozialisation. From afar I must gamble. Give away and I dismantle all that I possess to replace it with these bits of you. Hunger hat eine spannende Erzählkonstruktion gewählt. Die Erzählerin adressiert niemand, spricht zum besten Freund, gleichzeitig direkt zur Leserschaft. Niemand ist dabei nicht leicht zu fassen.
Mein Roman spielt eigentlich genau damit. Also einerseits ist er sehr plastisch, er hat ein Lieblingslied, er hat ein Lieblingsbuch, Lieblingsessen, er hat eine bestimmte Art von Schuhe, er hat einen bestimmten Gang, er hat ein bestimmtes Äußeres. Aber er ist eben auch niemand.
In Walzer für niemand stecken neben viel Musik auch einige Strophen Volkskunde. In kurzen Zwischenkapiteln erzählt niemand von einer anderen Welt. Der Walser und Walserinnen.
Ja, das waren so alemannische Bauern, die vor 1000 Jahren aus dem Wallis die Hochalpen besiedelt haben und lustigerweise eben immer jene Gegenden, die wirklich total unwirtlich und lebensfeindlich waren. Meine Familie mütterlicherseits, die Familie Hunger, ist eine Walser Familie. Man sieht das nur noch an den Nachnamen in der Schweiz. Und schon als kleines Kind hat mich das fasziniert.
Der Roman ist beinahe kollagiert, sogar mit Zeichnungen bebildert. Durchgetaktet, möchte man sagen.
Das ist etwas, was beim Schreiben entstand. Zuerst hatte ich nur eine Figur und ich wollte eigentlich eine Art Dynamik kreieren, also dass der Leser sich fragt, ist das jetzt ein Beispiel einer Walserin?
Sophie Hunger beweist ihr feines Gespür für Melodien, für Pausen, für Zwischentöne, auch beim Schreiben. Die Dichte ihrer Songtexte findet sich auch in ihren Sätzen wieder. Oft lakonisch, doch immer eindringlich. Und sie beweist eine feinsinnige Beobachtungsgabe. Die schrulligen und tragischen Nebenfiguren berühren mit ihren lebensnahen Geschichten. Neben Schweizer Volkskunde lehrt die Lektüre auch viel über Töne, Klang, Stimme, Popgeschichte, wenn die Erzählerin selbst mit dem Liederschreiben beginnt.
Das erste von mir erfundene Lied hieß Sister Gladys Glass. Gladys nach Gladys Knight and the Pips. Ihre Single Midnight Train to Georgia war eines unserer All-Time-Lieblingslieder. Die Single hatte ein purpurnes Cover, auf dem ein lächelnder Lokomotivkopf frontal in den Betrachter hineinfährt. So klang auch Gladys, wenn sie sang. Ich wollte auch so klingen, wenn ich sang.
Die eigene Musik der Erzählerin nimmt immer mehr Raum in ihrem Leben ein. Sie tritt auf, bestreitet ihren Lebensunterhalt in einem Züricher Restaurant kellnernd. Niemand und sie entfernen sich zunehmend. Dann die Chance für den Karrierekick, eine Einladung einer Plattenfirma. Niemand und die Erzählerin machen sich auf zum Vorspiel im Bataclan in Paris.
Gardener, take off your coat, lend a hand and clear your throat. Let me not just walk your lines, let me be a point in time.
Die Fahrt begleitet eine verletzte Taube und natürlich Musik.
Ich tippte abermals. Diesmal bis zum letzten Track. Alben schließen meist versöhnlich, ähnlich plötzlicher Milde am Sterbebett oder dem mit freundlichen Grüßen am Schluss einer Kündigung. Am Ende möchte keiner allein sein, dachte ich.
Sophie Hungers Art, Geschichten zu erzählen, folgt dem Prinzip eines Albums. Ein harmonischer Gesamtklang, in dem die einzelnen Stücke aufeinander aufbauen, dennoch für sich stehen. Anders als ein Album endet der Roman nicht versöhnlich. Das macht aber nichts, denn das passt zu Hungers zum Teil schwerer, poetischer Sprache, bei der sich mancher Satz erst enträtseln lassen will. Ihr Sound ist melancholisch, ähnlich ihrer Musik. Vielleicht, weil die Idee zum Buch schon lange in der Musikerin schlummerte?
Die Idee zu diesem Roman ist eigentlich sehr alt. Ich hatte das vor 20 Jahren und dann kam aber die Musik dazwischen und die Musik ist etwas, was in einer Unmittelbarkeit passiert. Das Schreiben aber erfordert viel Distanz oder zumindest so, wie ich es jetzt erlebt habe. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich musste 20 Jahre leben, um die nötige Distanz zu dieser Idee zu haben, um Platz zu schaffen für die Worte. Und jetzt war es einfach reif.
Und jetzt ist er da. Sophie Hungers Roman Walzer für Niemand, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, vorgestellt von Nina Wolf. Und wie wir gehört haben, geht es darin auch um Schweizer Volkskunde, um das Wallis, wo die Autorin eigene Wurzeln hat. Und das hört man an diesem Stück von Sophie Hunger, das Lied vor Freiheitsstatue.
Farben ab, ich bin immer gleich.
Leipziger Buchmesse steht in den Startlöchern. Die Frühjahrsproduktion brodelt und hat diese Woche gleich einen ganzen Reigen bemerkenswerter Titel ausgespuckt. Darunter einen neuen Roman des sprachmächtigen Autors Martin Mosebach. Was fast nicht wundern mag, denn der Büchner-Preisträger ist fleißig und bringt damit nun schon den dritten Roman innerhalb von 4 Jahren in die Buchhandlungen. Die Richtige, so der Titel des Buches, rechnet mit einem selbstverliebten Kunstbetrieb ab. Ob Martin Mosebach wieder einmal erzählerisch auftrumpfen kann, verrät Ihnen jetzt Martin Maria Schwarz.
Es ist die Geschichte der fatalen Beziehung eines Malers zu seinem Modell, die diesen Roman im Innersten zusammenhält. Louis Kreutz, ein Starkünstler mit der Spezialität Porträt- und Aktmalerei, lernt inmitten seiner ihm ergebenen Entourage auf einer Vernissage Astrid kennen. Sie ist Mitte 30, eine verhinderte Sängerin und natürlich attraktiv. Und natürlich weckt sie sein Begehren. Natürlich versucht er zunächst nur, sie als Modell zu gewinnen. Natürlich wird daraus mehr, natürlich zunächst ohne ihr Einverständnis, auch wenn das Modellliegen für ein neues Gemälde von Louis Kreutz ihr Selbstgefühl natürlich hebt.
Er hatte sie in sein Leben mit dessen Gesetzen hineingezogen. Sie ahnte immer noch nicht, was da hinter ihrem Rücken entstand, aber sie war von der fraglosen Notwendigkeit erfüllt, es müsse fertig werden und das hänge tatsächlich und einzig an ihr allein. Wie war es ihm gelungen, derart über ihre Gedanken zu herrschen? Gegen ihren Willen, aber immer nur genau so lange, wie sie sich im Atelier und in seiner Gegenwart befand.
Auch diese Reflexionen von Astrid samt der darin schon anklingenden Gefahr drohenden Selbstverlustes gehören zum Standardprogramm von derlei Erzählungen. Denn Martin Mosebach wandelt in der Hauptachse seines Romans auf Literatur wie filmgeschichtlich ausgetretenen und reich beschilderten Faden. Narzisstische Besessenheit im Künstlermilieu, psychische Übergriffigkeit bei der malerischen Aneignung eines Körpers, manipulative Eingriffe in die Persönlichkeit eines Menschen, diese Eckpunkte und Motive sind schon so oft beschrieben worden in den Geschichten über das Verhältnis von Künstler und Modell, dass man sie eigentlich schon als auserzählt betrachten kann. Wäre das schon alles, dann wäre der Roman eine Enttäuschung. Dass er es nicht ist, liegt an zweierlei. Hinter den Standards der Haupthandlung schreibt Martin Mosebach zum einen an einem seiner Lieblingsthemen weiter, dem Ausloten der Profile von Macht und der Psychogramme von Machtmenschen. Das heißt bei Mosebach fast immer Machtmänner. So wie schon Krass, der Titelträger einer seiner Vorgängerromane, übt auch Louis Kreutz auf seine soziale Umgebung eine überdimensionierte Dominanz aus, ist ein Weltverschlinger und Seeleneroberer, der in Abweichung von Krass nun aber zusätzlich zum Seelenzerstörer wird. Und in einer weiteren Modifikation fahndet Mosebach hier nach Verwundbarkeiten und Schwachstellen in der Persönlichkeitsstruktur derartiger Männer. Eine solche findet Astrid, als sie ihn aus gegebenen Anlass des Freundschaftsverrats bezichtigt und tatsächlich kurz ins Wanken bringt.
Sie hatte allen Ernstes gewagt, ihn als Person anzugreifen, genauer noch als Mann. Wenn er für sich selbst altertümliche Prinzipien wie Ehre und Ritterlichkeit längst abgeschüttelt hatte, dann das nicht, dass die anderen das mitbekommen sollten. So ausgehöhlt der Begriff Ehre inzwischen auch sein mochte, so gehöre er dennoch zu einer Auffassung von Männlichkeit, die er für sich in Anspruch nahm.
Die Selbstgewissheit von Louis Kreutz wird indes nur kurz gestört. Es ist im Folgenden von einer geradezu bedrängenden Anziehungskraft zu erleben, wie dieser zu einem Sinnbild eines Menschen heranwächst, dem nichts, aber auch nichts, was er an Zerstörungskraft ausübt, zum Nachteil wird, ganz und gar im Gegenteil. Zum Zweiten besticht auch dieser Roman wieder durch eine Fülle von Nebenhandlungen, Episoden und Kleingeschichten, die den Roman allein schon kostbar machen. Das reicht von der mit feiner Ironie angereicherten Schilderung von Verlegenheit in der kreuzschen Gesellschaft anlässlich eines eher mittelmäßigen Auftritts von Astrid als Sängerin bis zum Auftauchen einer gespenstisch wirkenden Nebenfigur namens Flora, einer wie aus dem Leben gestürzten Frau, ebenso wie Astrid später ein Opfer von Kreutz. Allein wie sie eingeführt wird, mit einem ziellos wirkenden manischen Gang durch Stadt und Stadtwildnis über Seiten hinweg, ist in dieser Form ein außergewöhnliches Porträt eines Menschen. Und da sind auch wieder die meisterhaften Beschreibungen von Gemälden, die Sezierungen des Feingewebes menschlicher Gemeinschaften oder Reflexionen über die Malerei, wie sie bei Gedanken des Aktmalers zum Thema Haut erscheinen.
Die Haut sei der Mensch. Diese dünne Oberfläche enthalte ihn ganz. Erst die Haut mache den Körper. Wenn man den Menschen ansähe, dann sei es die Haut, die ihn repräsentiere, und man könne sogar sagen, die ihn vollständig repräsentiere.
In solchen Aperçus und den erzählerischen Capriccios, die Mosebach als tiefen, scharfen Seher und die Verwandlung des Sehens in eine Sprache ausweisen, die wiederum bisweilen selbst die Wirkung von Gemälden hat, liegt die Klasse von die Richtige. Solche Exzellenz sprachbildnerischer Meisterschaft wiegt die espritarme Kernerzählung souverän auf.
Der Künstler und sein Modell, eine fatale Beziehung, die Martin Mosebach in seinem neuen Roman Die Richtige beschreibt. Und Rezensent Martin Maria Schwarz feiert diese Geschichte als erzählerisches Erlebnis, erschienen bei DTV.
Chiki, 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 chiki. To avoid any drama, hide on the water. To escape all the drama, hide in the sea. Hide from the drama, hide from the drama, hide from the drama, hide from the, hide from the, hide from the drama, hide from the drama, hide from the, hide from the drama. You won't get me, you won't get da 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 da. I hide from the drama. Da 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 da. Hide from the drama. Da 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 da. I hide from the drama.
Michael Köhlmeier, Eva Menasse, Thomas Hettche oder auch Brigitte Kronauer. Das sind nur ein paar Namen auf einer langen, langen Liste deutschsprachiger Literatur, die seit dem Jahr 2000 am meisten besprochen wurde. Eine Liste, die aktuell unter den bekanntesten Literaturkritikerinnen und Kritikern kursiert mit der Aufforderung, bitte wählen Sie die 5 prägendsten Bücher der vergangenen 25 Jahre aus. Perlentaucher, das digitale Kultur- und Büchermagazin, hat zu dieser kleinen Umfrage eingeladen und macht sich damit selbst ein Jubiläumsgeschenk. Denn zu einer Zeit, als es Google noch gar nicht gab, haben sich einige weitsichtige Kulturjournalistinnen und Journalisten zusammengetan, um überzeugt von einer guten Idee und ausgestattet mit einem Grundkapital von 50.000 Mark eine übergreifende Feuilleton-Zusammenschau aufs Gleis zu setzen. Anna Seliger und Thierry Chervel haben den Perlentaucher vor 25 Jahren gegründet, der für seine Leistung auch mit dem Online-Grimme-Award ausgezeichnet wurde. Wie das so war und wo es hingehen soll, darüber konnte ich mit Geschäftsführer Thierry Chervel sprechen. Herr Chervel, Sie sind ja vor 25 Jahren gestartet, um Leserinnen und Lesern einen Querschnitt sozusagen durch die deutschen Feuilletons zu vermitteln. War das mehr als ein reines Serviceangebot?
Das war immer schon mehr als ein reines Serviceangebot, denn wir hatten ja als Perlentaucher auch immer eigene Artikel, haben auch immer aktiv in Debatten eingegriffen und so weiter. Später dann, als wir uns ein bisschen stabilisiert haben, hatten wir dann auch eigene Kolumnen und wir haben aber auch in intellektuelle Debatten und politische Debatten eingegriffen.
Versteht sich Perlentaucher eigentlich mehr als Kultur oder doch mehr als Buchmagazin?
Die Bücherrundschau ist für uns schon sehr zentral, weil wir darin ja alle Buchbesprechungen der überregionalen Zeitungen in Deutschland in kurzen Abstracts sozusagen in eigenen Worten resümieren. Und dadurch ist natürlich im Laufe der Zeit eine gigantische Datenbank entstanden mit über 60.000 Büchern, zu denen es über 100.000 Notizen zu Literaturkritiken gibt. Das heißt, der Perlentaucher bildet wirklich durch seine ja inzwischen ganz schön lange Existenz die literarische Öffentlichkeit und die, wie soll man sagen, auch intellektuelle Öffentlichkeit in Deutschland der letzten 25 Jahre ganz gut ab.
Sie wollten aber auch, das war ja auch so ein Anliegen, die Feuilletons der überregionalen großen Medien in ein Gespräch verwickeln. Wie hat denn diese Idee funktioniert? Über welche Themen ist zum Beispiel auch eine Debatte entstanden?
Naja, also die erste große Debatte, die wir so abgebildet haben, war eigentlich die Debatte um Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers. Das war ja wirklich eine ganz heiße und riesige Feuilleton-Debatte. Und also wer ein wirkliches Bild dieser Debatte haben wollte, der musste bei uns nachgucken.
Und hat Perlentaucher diese Debatte auch dann eigenständig weitertreiben können oder ging es tatsächlich wirklich um die Abbildung?
Also in diesem Fall ging es um die Abbildung. Wir haben allerdings auch selbst eine Rolle gespielt da drin. Ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwann mal angeboten haben, das Buch gewissermaßen als PDF-Datei zu veröffentlichen. Es gab andere Debatten, die wir selber mit angestoßen haben, etwa die Debatte über Islam in Europa im Jahr 2006 nach dem Mord an Theo van Gogh, die sogar auch sehr international war.
Sie haben eben schon erwähnt, also Sie haben ja natürlich in den letzten 25 Jahren einen riesigen Durchlauf an Rezensionen, Buchrezensionen gesichtet. Haben Sie da eine Veränderung wahrgenommen? Wie hat sich die Art, über Literatur zu reflektieren, entwickelt? Ist sie elitärer geworden oder gerade weniger elitär und weniger selbstreferenziell? Also das waren ja auch und sind ja auch manchmal immer noch auch Vorwürfe, mit denen sich Literaturkritik auseinanderzusetzen hatte beziehungsweise hat.
Die Kritik hat sich natürlich verändert, einfach dadurch, dass die Zeitungen nicht mehr ganz den gleichen Status haben wie vor 25 Jahren. Wir sind alle durch diesen Medienwandel durchgegangen, sind neue Akteure hinzugekommen, Blogs, vor allem die sozialen Medien und so weiter. Die Öffentlichkeit hat sich ja eigentlich radikal verändert, polarisiert, hysterisiert, nicht unbedingt zu ihrem Vorteil verändert. Das sind natürlich alles Dinge, mit denen die Literaturkritik auch umgehen muss. Und wo man reflektieren muss, wie stark Literatur in diesen Debatten auch eine Rolle spielt, positiv oder negativ.
Wie meinen Sie das?
Na, zum Beispiel gäbe es ja angesichts jetzt der großen politischen Ereignisse auch die Frage, was eigentlich die Funktion von Literatur ist, also inwiefern sie noch die Kunstform ist oder überhaupt die Form, in der große politische Entwicklungen reflektiert werden. Und das wäre eine interessante Debattenfrage, finde ich.
Aber wenn wir nochmal auf die Literaturkritik schauen, Sie haben eben gesagt, es sind viele Akteure dazugekommen. Also klar, es gibt viele Blogs, in denen die unterschiedlichsten Arten von Literatur vorgestellt werden und besprochen werden. Ist diese Art von Konkurrenz, übt die einen gewissen Druck auf die etablierte Literaturkritik aus?
Ja, sie übt einen Druck auf die Medien insgesamt aus. Es ist die Frage, wie stark, wie verbindlich diese Formen, die wir kennen aus der Literatur, heute noch die Öffentlichkeit auch mit darstellen und reflektieren. Ich denke, dass eine der Entwicklungen, die vielleicht nicht so positiv sind im Laufe der letzten 25 Jahre, so etwas wie eine Nerdifizierung der Kritik war. Das heißt, das kann man auch zum Beispiel in der Filmkritik beobachten, dass immer mehr Leute dann auch ganz bestimmte Spezialgebiete spezialisiert, sagen wir, italienische Krimis oder so. Die Öffentlichkeit ein bisschen zersplittert ist vielleicht durch dieses Internet. Und da wäre dann eben tatsächlich die Aufgabe der Zeitung, aber die nehmen sie auch wahr, so als wie eine allgemeine Öffentlichkeit zu schaffen.
Das stellt sich natürlich dann auch die Frage, was kann die Literaturkritik vor diesem Hintergrund überhaupt noch leisten? Also diese frühere Rolle, Orientierung zu geben, zu vermitteln, das ist dann natürlich auch immer mehr eine Herausforderung.
Das lässt sich überhaupt nicht bestreiten, aber ich glaube, ich würde das nach wie vor als die Aufgabe der Zeitungen betrachten. Es ging auch vor allem darum, neue Autoren zu entdecken, neue Autoren zu entdecken und zu pushen eigentlich. Ne? Also da muss man ein bisschen gucken, dass es wichtig ist, dass Zeitungen nicht einfach nur den Literaturbetrieb abbilden dürfen oder sowas, ne? Mit seinen etablierten Mechanismen und seinen etablierten Akteuren und so weiter. und eben auch mal versucht, ab und zu einen kleinen neuen Akzent zu setzen. Das fände ich wichtig.
Das Archiv des Perlentaucher-Magazins wird ins Deutsche Literaturarchiv in Marbach umziehen, oder besser gesagt eine Kopie des Archivs, muss man sagen. Was bedeutet das für Sie als Macherinnen und Macher?
Naja, dass der Perlentaucher existiert, hängt davon ab, dass er irgendwo auf einem Server liegt. Und würde dieser Server irgendwann mal abgeschaltet werden, dann wäre der Perlentaucher schlicht und einfach weg. Das heißt, diese Archivierung ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch, was weiß ich, in 50 Jahren zum Beispiel noch eine Forschende, ein Forscher sich mit der literarischen Öffentlichkeit zu Beginn des Jahrhunderts auseinandersetzen kann. Darum ist so eine, wie soll man sagen, dem Original nahe digitale Kopie in Marbach einfach für uns eine unglaubliche Beruhigung, dass unsere letzten 25 Jahre Arbeit nicht umsonst waren.
Ganz herzlichen Dank an Thierry Chervel, Mitbegründer und Geschäftsführer des Online-Magazins Perlentaucher.
Danke Ihnen.
Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu plus. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi, je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 pour te prendre dans mes bras. Non, je ne serai plus là pour toutes tes prises de tête. Non, je ne serai plus là, 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 pour danser avec toi. Car la vie accueille, accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie, j'accueille, j'accueille, j'écris. Oui, la vie accueille, accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie, j'accueille, j'accueille, j'enlace au fil du temps. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu mieux. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi, je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 là.
Diese Frau hat viele Talente. Sie ist Schriftstellerin, Filmemacherin, Regisseurin und inzwischen auch Host der ARD-Literatursendung Long Reads, Helene Hegemann, die 2010 mit ihrem Debütroman Axolotl Roadkill erst für Furore, dann wegen Plagiatsvorwürfen für Schlagzeilen sorgte. Das ist inzwischen Schnee von gestern und längst hat sie bewiesen, dass sie schreiben kann. Ihr letzter Roman Bungalow wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das ist jetzt 7 Jahre her und die Autorin hat sich Zeit für ihren neuen Wurf gelassen. Mit Striker hat sie nun eine Geschichte vorgelegt, die Rezensentin Juliane Bergmann gefordert hat.
Eine junge Frau, Mitte 20, im Buch heißt sie nur N, lebt in einem heruntergekommenen Berliner Bezirk. Schon seit Jahren kann sie nicht schlafen. Eines Nachts hört N zum ersten Mal Schritte auf dem leeren Dachboden über ihrer Wohnung. Am nächsten Morgen schaut sie aus dem Fenster. Die gegenüberliegende Brandmauer ist vollgesprayt mit riesigen runenartigen Zeichen. Das packt sie.
Es ist das Werk eines Einzelnen. Genauer, das eines einzelnen Mannes. Die Zeichen sind kunstfertig und präzise. Trotzdem kommen sie ihr plump vor. Oder hochmütig. Ja, das ist es. Eine Frau hätte die bis zum Himmel strotzende Hybris, mit der sie an die Wand gesprayt worden sind, besser zu tarnen gewusst. Und dafür gesorgt, dass man beim Betrachten nicht vom Größenwahn des Entstehungsprozesses abgelenkt wird. Sie denkt darüber nach, die ganze fucking Zeit.
Helene Hegemanns Ton ist auch in ihrem neuen Roman Striker angriffslustig feministisch. Sie badet in langen, lustvoll komplizierten Sätzen. Den Zugang zu diesem Text muss man sich mühevoll erarbeiten. Da fließt nichts ineinander. Die ersten 100 Seiten lesen sich ruppig und kühl. Zugegeben, das passt zur Story. N ist Kampfsportlerin von der harten Sorte. Blut, Schweiß und Knochenbrüche schocken sie nicht. Sie trainiert andere und sich selbst in einer Kampfsportschule.
Der einzige Ort, an dem die Welt für sie in Ordnung scheint. Keine Trennung, keine Ausgrenzung, nur Hierarchie.
Hegemann verwebt die Probleme unserer Zeit zu einer Dystopie. In N's Gegenwart steht das System vor dem Zusammenbruch. Der Kapitalismus tobt, Großkonzerne prägen das Stadtbild. Irgendwo, recht nah, finden Kriege statt. N's Verwandte sind fast alle tot. Warum lässt die Autorin offen? Überhaupt mutet sie uns so einige Leerstellen zu. Das macht sie aber geschickt, denn die entscheidenden Erzählstränge liefert sie. Etwa die Geschichte der rätselhaften obdachlosen Ivy, die sich mit Koffern und Tüten im Treppenhaus einrichtet und die sich als Freundin des Sprayer Striker vorstellt.
Dann steht sie da, wie ein schiefer Leuchtturm in ihrer durchnässten Jacke. Nicht völlig weggedriftet, aber fast. Grenzbereich. Und plötzlich sagt Ivy zu N, dass sie eine schöne Aura hätte.
Der Roman verhandelt die Anatomie der Angst. Was macht es mit Menschen, keinen Halt mehr zu haben? Wohin bewegt sich eine Gesellschaft, die nichts mehr hofft? Brodelt Systemkritik in den Graffiti der Stadt? Wo gibt es noch echte Begegnungen? Obwohl N bei ihren Kämpfen stark wirkt, ist sie innerlich zerbrechlich, ziellos, einsam. Frostig ist ihre Affäre mit einer Politikerin. Ambivalent ist die Freundschaft mit ihrem Trainer. Seelenverwandtschaft spürt sie nur zu den vielen Obdachlosen in der Stadt. Insbesondere Ivy, die er so ähnlich sieht, dass letztlich sogar ein unfreiwilliger Rollentausch passiert. Und da wird der Roman dann zum Glück gefühlvoller. Und die Hauptfigur nahbar.
Sie heult. Und es ist, als würde in diesem Moment zumindest der Kampf gegen sich selbst aufhören.
Insomnia von Faithless soll ihr Einlaufsong für den nächsten, letzten Wettkampf werden. Es fühlt sich schmerzhaft, fast körperlich an, dieses Buch zu lesen. Die Autorin diskutiert Klassismus, Kapitalismus und die Einsamkeit unserer Zeit. Das macht sie selbstbewusst und entschlossen, aber auch etwas zu analytisch verkopft. Striker ist ein schlafloser, aufreibender Roman, der nachdenklich macht.
Meint Juliane Bergmann über Striker, den neuen Roman von Helene Hegemann. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und das war's für heute vom Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und Gespräche können Sie bei uns im Netz noch einmal nachschauen, auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur-App können Sie die Sendung auch noch einmal ganz nachhören oder auch als Podcast abonnieren. Mit Dominique Fies-Aimé, Erika Badu und Sophie Hunger haben uns heute starke Musikerinnen durch die Sendung begleitet. Sophie Hunger hat mit ihrem Soundtrack zum Buch und dem Titel Silver Lane jetzt den letzten Aufschlag. Mein Name ist Silke Arning. Schön, dass Sie bei uns waren. I'm back again. I'm back again. The Silver Lane, Silver Lane.